Wer die Diktatur versteht, der versteht auch ihre Folgen, heißt es im neuesten Jahresbericht der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag. 35 Jahre nach dem Mauerfall ist das SED-Unrecht noch lange nicht restlos aufgearbeitet. Aber welche Gründe hat das? Liegt es daran, dass die Deutschen die SED-Diktatur und ihre Folgen tatsächlich nicht verstanden haben? Oder wird all das 35 Jahre nach der friedlichen Revolution schlicht und einfach auch verdrängt? Wir sprechen darüber mit der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Evelyn Zupke ist bei uns. Herzlich willkommen. Freut mich sehr.
Dankeschön.
Ja, herrscht zu wenig Verständnis in Deutschland für das SED-Unrecht und die Opfer?
Das würde ich gar nicht so beantworten. Natürlich ist klar, dass die Frage der SED-Diktatur und der SPZ-Diktatur nicht ganz vorne ansteht bei der Bevölkerung, gerade auch in der sich zunehmend verändernden Welt. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, umso mehr darauf aufmerksam zu machen. Für mich als SED-Opferbeauftragte, für andere, die in dem Bereich arbeiten und auch für die Politik, der ich natürlich immer wieder, ich will nicht sagen, auf die Füße treten muss, aber versuchen muss, im Sinne der Betroffenen ihre Anliegen, ihre Interessen weiter durchzusetzen. Und deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass gerade in diesem besonderen Jubiläumsjahr wir den Auftrag umsetzen, die Situation der Betroffenen weiter zu verbessern. Und ich bin dem Bundesjustizminister Marco Buschmann dankbar, dass er mit der Veröffentlichung des Referentenentwurfs zur Überarbeitung der Unrechtsbereinigungsgesetze hiermit einen ersten Aufschlag gemacht hat, wenn es auch nicht alles so ist, wie ich jetzt schon damit zufrieden sein könnte.
Kommen wir gleich noch auf jeden Fall im Detail mit dazu. Jetzt in Ihrem Bericht sagen Sie ja, viele Menschen leiden eben bis heute unter dem SED-Unrecht. Mit welchen Symptomen, mit welchen Folgen, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, worunter leiden die Menschen? Das ist eine recht komplexe Situation. Ja. Ich könnte einmal die Gesundheitsschäden hervorheben. Da reden wir von den verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Das heißt, wenn Menschen in politischer Haft saßen, im Jugendwerkhof eingesperrt waren oder von Zersetzungsmaßnahmen betroffen waren, dann hat dies für die meisten Menschen oft langfristige gesundheitliche Folgen. Stellen Sie sich vor, Sie werden kommen politisch als Politischer ins Gefängnis, sitzen meinetwegen Wochen oder auch Monate lang in einer Dunkel, in einer Einzelzelle. Sie werden psychisch gefoltert durch Schlafentzug. Sie werden bedroht mit ihrer Familie. Möglicherweise wird gesagt, wenn Sie das oder das nicht machen, nicht für uns spionieren, dann passiert Ihre Frau was, Ihre Kinder kommen ins Heim. Und diese Menschen, die zudem auch noch Zwangsarbeit leisten mussten in der Haft, wozu die körperlichen Beschwerden dann noch dazu kamen, die sind jetzt, auch jetzt noch, auch 35 Jahre nach dem Ende der Diktatur. Ich meine, wir reden hier von einem Zeitraum von 45 bis 1989. Das heißt, die Folgen oder die Ereignisse liegen oft Jahrzehnte zurück. Und wenn man heute, man muss rehabilitiert sein, strafrechtlich, verwaltungsrechtlich, beruflich. Und dann hat man Anspruch, wenn man eine entsprechende Diagnose hat, zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung, eine posttraumatische Belastungsstörung. Dann können diese Menschen, die rehabilitiert sind, im zweiten Verfahren, in der zweiten Stufe des Verfahrens zum Versorgungsamt gehen und sich diesen Schaden anerkennen zu lassen.
Auch da kommen wir gleich noch zu, wie das mit der Entschädigung eben momentan aussieht. Aber die Frage ist auch, wie viele Opfer gibt es? Von welcher Größenordnung sprechen wir da? Gibt es da Zahlen?
Ja, das ist, also wenn wir jetzt mal bei dieser Gruppe bleiben, die man mit am besten quantifizieren kann, sind es die Menschen, die zurzeit eine Opferrente beziehen. Mhm. Eine Opferrente gibt es, wenn man strafrechtlich rehabilitiert ist. Das heißt, wenn man in politischer Haft gesessen hat oder beispielsweise im Spezialkinderheim oder Jugendwerkhof eingesperrt war.
Wie viele sind
das? Das sind derzeit jetzt ca. 38.000 Menschen, die diese Leistung beziehen und die aufgrund dieser Leistung eben auch ihre verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, so sie denn vorhanden sind, anerkennen lassen können, theoretisch. Mhm. Dann haben wir natürlich die Gruppe der beruflich Verfolgten, das sind über 100.000, aber von denen ist mir nicht bekannt, dass jetzt so viele dass so viele verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden vorliegen. Aber insgesamt, um Ihre Frage, um vielleicht auch in der nächsten Frage vorzugreifen, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, denn ich werde natürlich auch von der Politik immer wieder gefragt, weil natürlich ist klar, das kostet alles Geld, am Ende hängt ein Preisschild dran. Und damit habe ich natürlich auch zu kämpfen. Da kann ich nur ganz pauschal sagen, dass die Mittel, die abgerufen werden zur Bereinigung des Unrechts, ein unsäglicher Begriff, aber so heißt es nun mal, im letzten Jahr um 5 Millionen Euro gesunken sind. Und das ist vielleicht die Höhe, wenn man jetzt die Sachen, die ich auch fordere und auch die Opferverbände fordern, tun würde, sich irgendwo decken würde mit dem. Und das kommt dadurch, dass natürlich die Opfer, wir reden hier von einer langen Zeit der Diktatur, von jahrzehntelanger Diktatur. Und viele Opfer sind eben in einem Alter, wo sie jetzt, die Leute sterben weg.
Sind mal, schon im hohen Alter oder eben
im
auch
im hohen Alter, dazu kommt noch erleben, auch oft eine geringere Lebenserwartung als bei der Durchschnittsbevölkerung durch die Belastung eben, durch die Haft zum Beispiel, auch durch die Haftzwangsarbeit, dass eben durch Krankheiten auch
Warum werden die Mittel eher weniger, als dass sie vielleicht mehr werden?
Na, weil wenn die Leute wegsterben, die rufen ja die Leistung nicht mehr ab.
Das heißt, die Töpfe werden automatisch auch kleiner?
Nein, was mit dem Restgeld passiert, weiß ich jetzt nicht. Ich bin keine Finanzpolitikerin. Wir haben nur nachgeguckt und haben gesehen, dass die Mittel weniger abgerufen werden. Und das haben wir auch. Wir haben ja auch heute, werden wir unsere Erklärung abgeben, unsere Stellungnahme zum Referentenentwurf. Und das werden wir dort eben auch vermerken, um auch darauf aufmerksam zu machen.
Weil Sie ja in Ihrem Bericht ja auch kritisieren oder einen ziemlichen Vorwurf ja bringen, dass auch ein Stück weit gespart wird, ein Stück weit den angespannten Bundeshaushalt zu konsolidieren. Wie meinen Sie das?
Naja, natürlich, weil natürlich immer wieder gesagt wird, wir können jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben. Und vor allem sind zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Einerseits, und das verstehen wir auch alle, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, dass der Finanzhaushalt gerade auch sehr schwierig ist. Mhm. Also wir treffen auf keine gute Zeit mit unseren Forderungen und Vorstellungen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich auch immer wieder mit dem Argument auseinandersetzen, wie Frau Zupke jetzt noch 35 Jahre, das können wir doch keinem mehr erklären, dass wir uns jetzt noch um die Anliegen der Opfer der SBZ- und SED-Diktatur kümmern müssen. Da muss jetzt mal ein Deckel drauf. Und dann sage ich, nein, so ist es nicht. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel Menschen auf ihrem Lebensweg, wenn sie eben in Haft kommen, in Jugendwerkhof, dann ist es ja keine Episode in ihrem Leben, wo sie mal sind, da haben sie was Schlimmes erlebt, dann kommen sie raus und gehen auf ihrem normalen Lebensweg weiter. Nein, das Leben, das ist für die meisten Menschen, hat sich einschneidend verändert, eine Weiche ist ganz neu gestellt worden. Und mit diesen Folgen, die wirken ja auf alle Bereiche, die wirken in dem beruflichen Bereich. Die meisten Leute kommen beruflich nicht mehr auf die Füße. Die in die DDR entlassen wurden, die werden weiterhin stigmatisiert, die haben keine Chance auf, wenn die Menschen ganz jung waren, auf Abitur, auf Studium oder überhaupt den Beruf auszuüben oder zu erlernen, den sie wollten.
Das geht dann bis heute nach. Und das betrifft ja auch hunderttausende Menschen, wie Sie ja schon gesagt haben, nach wie vor.
Und das wirkt nach. Und die nach Westdeutschland freigekauft wurden oder auch ausreisen konnten, wie auch immer, die haben dann teilweise vielleicht noch das beruflich anders hingekriegt. Aber ganz viele, aber auch dort, die freigekauft wurden, fanden sich in einer Situation, sie kamen zwar in ein freies Land, aber sie kamen mit ihrer Diktaturgeschichte, die auch niemand hören wollte. Und das hat auch natürlich psychische Auswirkungen, zumal die Leute ja auch mit einem Schweigegelübde belegt wurden. Die Stasi oder die Mitarbeiter in Haft, die Polizei, die SED hat gesagt, wenn du darüber redest, dann passiert dir was, dann passiert deiner Familie was oder alle anderen werden niemals freigekauft. Also die waren ja, egal wo sie waren, trotzdem weiter unter Druck ihr Leben lang.
Und deswegen gibt es ja auch die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, um das eben so weit möglich wieder zu bereinigen, dieses Unrecht wieder gut zu machen, sofern das möglich ist. Die stammen aus den frühen 90er Jahren, ich glaube 1992. Die sollen jetzt überarbeitet werden, hat sie gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Sie loben das einerseits, kritisieren es aber auch. Warum?
Genau, also erstmal ist es gut, dass es jetzt passiert ist. Der Koalitionsvertrag von 21 hat sich da selber einen großen Auftrag gegeben, worüber ich mich sehr gefreut habe damals. Da war ich ja auch schon im Amt. Und jetzt muss man sagen, dass er hinter dem, was er sich selber vorgenommen hat, doch zurückbleibt. Also ich beschreibe es immer so ein bisschen, es ist Licht und es ist Schatten, aber der Schatten ist doch etwas groß, so vielleicht wie bei einer Sonnenfinsternis, wenn dann doch der Mond sich vor die Sonne schiebt und man das Licht nicht mehr sieht. Ne? So. Mhm. Und da sind eben ganz wesentliche Dinge enthalten. Ich kann es kurz durchdeklinieren. Wir haben die sogenannte Opferrente, das ist die Zuwendung für Haftopfer. Die beträgt jetzt seit 2019 330 Euro. Damals betrug sie 300, ist also um 30 Euro erhöht worden. Was mich sehr freut, dass auch auf meine Forderung hin, und das steht auch schon im Koalitionsvertrag, diese Opferrente dynamisiert wird und zugleich auch die Ausgleichsleistungen für beruflich Rehabilitierte. Das Dynamisierung heißt in dem Fall, es wird an die Rentenerhöhung angepasst. Das heißt, die Ausrichtung ist, diese Leistung zukunftssicherer zu gestalten. Das ist etwas Gutes. Wenn man jetzt aber die Opferrente, um dabei zu bleiben, sich anguckt, dann gehört aus meiner Sicht vor die Dynamisierung eine deutliche Erhöhung. Denn wir haben jetzt die letzten Jahre eine massive Inflation erlebt. Ja. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen und es darf den Opfern nicht zum Nachteil gereichen, dass die Koalition jetzt wirklich 3 Jahre gebraucht hat oder mindestens 3 Jahre gebraucht haben wird, ehe das Gesetz umgesetzt wird. Das bedeutet im schlechtesten Fall, dass die Opfer sonst nächstes Jahr nach 5 Jahren irgendwie 9 Euro mehr bekämen.
Bleiben wir bei dem Beispiel, 330 Euro sind es jetzt. Sie sagen, das reicht aber nicht, gerade unter den aktuellen gestiegenen Lebenshaltungskosten. Was wäre denn angebracht aus Ihrer Sicht?
Also ich nenne eigentlich keine Zahlen. Also das mache ich nicht, weil das möchten auch viele Betroffene von mir, auch bei einem anderen Thema. Und da ich das nicht bestimme, nicht entscheide, sage ich, es muss eine deutliche Erhöhung hin. Und die auch bei den Betroffenen gehen die Zahlen, ganz die Vorstellung ganz weit auseinander. Viele würden sich freuen über 400 Euro, andere wollen 800. Und ich will ja nicht, also ich muss ja gucken, ich muss ja erstmal überhaupt
jetzt sehen. Auf die persönlichen Lebensumstände dann natürlich.
Ja, also auch mit der Stellungnahme, wie weit kann man das jetzt auch mit dem BMJ, also inwieweit werde ich da gefragt, inwieweit kann ich da einen Vorschlag machen. Mir ist erstmal wichtig, dass es akzeptiert wird. Also das ist etwas Gutes und etwas Gutes ist auch, und das allerdings geht auch über den Koalitionsvertrag hinaus, dass bei den beruflich Rehabilitierten jetzt verzichtet wird auf eine Absenkung der Leistungen bei Renteneintritt. Die haben sonst die Ausgleichsleistung bei beruflicher Rehabilitierung 240 Euro bekommen. Bei Rente wurde es immer abgesenkt auf 180. Darauf hat man verzichtet. Was mich persönlich wirklich sehr freut, weil sich das auch sehr, sehr viele Menschen gewünscht haben. Und das Partnereinkommen bei der Berechnung der Bedürftigkeit wird nicht mehr mit einbezogen. Es gibt jetzt noch viele weitere Punkte, aber
ich habe nämlich noch einen wichtigen Punkt, mit dem ich mit Ihnen noch sprechen
einen
wollte.
Ganz wichtigen.
Fange ich an? Oder wollen Sie anfangen?
Sie fangen an,
dann fange ich an. Den Sie ja auch am zweiten sehr wichtigen Punkt, den Sie auch ansprechen im Jahresbericht, ich würde sagen, auch ein Stück weit eine Herzensangelegenheit von Ihnen, glaube ich. Sie fordern einen bundesweiten Härtefallfonds. Erst einmal, was hat es denn mit diesem Härtefallfonds auf sich? Vielleicht ist das sogar das, was Sie auch ansprechen wollten.
Ich hatte noch was anderes, aber ich antworte gerne auch natürlich darauf. Der bundesweite Härtefallfonds soll deswegen entstehen, weil es Härtefallfonds mittlerweile in allen ehemaligen ostdeutschen Ländern gibt. Ein Härtefallfonds bedeutet, dass Menschen, die rehabilitiert sind, ob jetzt strafrechtlich, beruflich, verwaltungstechnisch, rechtlich, können dort in einer besonderen sozialen Notlage, da wird Bedürftigkeit ausgerechnet, ich glaube, eine Einzelperson in Berlin haben wir den dreifachen Regelsatz Stufe 1, das heißt Bürgergeld, Sozialgeld. Und dann wird geguckt, was braucht der Mensch? Ist das nachvollziehbar, berechtigt? Ist es lebensnotwendig? Also es gibt Kriterien wie soziale Teilhabe,
aber das
Kommunikation.
Aber das gibt es ja nur im Osten momentan.
Das gibt es momentan nur im Osten.
Und Sie wollen es ja bundesweit.
Und das heißt nämlich, dass ja natürlich Millionen von Menschen auch im ehemaligen Westdeutschland wohnen, die keinen Zugriff auf solche Leistungen haben. Und das ist auch schon immer bemängelt worden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir es schaffen konnten, dass auch im Koalitionsvertrag steht, es soll ein bundesweiter Härtefallfonds eingerichtet werden.
Aber ist denn schon was passiert?
Ja, es gab viele Gespräche. Und wir sind noch dabei, oder die Politik ist noch dabei, die beste Lösung zu finden. Also es ist nicht ganz klar, bei welchem Ministerium soll der Härtefallfonds angesiedelt werden. Die Vorstellungen sind gewandert über BMI, BMJ, jetzt bis hin, dass er bei mir angesiedelt werden soll eventuell. Also ich gehöre ja zur Bundestagsverwaltung, aber da will ich jetzt auch gar nicht vorgreifen. Ich werde aber auch, das wissen aber auch alle Beteiligten, dass ich da jetzt auch ungeduldig werde und sicherlich auch versuchen werde, da diesen Prozess auch noch mal Kraft meines Amtes zu beschleunigen. Denn die Betroffenen warten auch darauf und zu Recht.
Sie hatten noch einen Punkt, den Sie ansprechen wollten.
Ich habe einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt beim Referentenentwurf. Jetzt kommen die Rückmeldungen ans BMJ, wo dann eben auch die
SED,
Länder...
Unrechtsbereinigungsgesetze.
Genau, die werden jetzt eben novelliert.
Ja.
Und Und da hat der Bundestag sich, die Regierung sich in den Koalitionsvertrag auch ganz explizit geschrieben, dass sie eine Verbesserung wollen bei der Bewilligung und Beantragung von Leistungen, insgesamt bei der, für die Anerkennung, insbesondere für die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Und darüber sprachen wir ja vorhin schon, dass wir dort eben die Situation haben, dass den Menschen der Nachweis der Kausalität schwer gelingt oder den meisten gar nicht. Also die meisten Menschen scheitern mit ihrem Antrag. Wir haben, ich glaube, in Sachsen-Anhalt den Fall, dass in 10 Jahren nur ein Antrag bewilligt wurde. Und man kann das in den anderen Ländern nachvollziehen. Das heißt, was haben denn die Menschen davon, wäre ja die Frage auch, die viele stellen. Wenn sie ihre Krankheit als Schädigungsfolge anerkennen lassen können, bekommen sie einen Grad der Schädigung von 30. Und dann beziehen sie Leistung, eine Grundrente, die sich dann aufstockt. Bei 30 fängt es an, vorher bekommt man nichts, außer vielleicht eine Badekur oder sowas.
Aber das Thema so. Mit der Anerkennung...
Und das ist ganz tragisch, weil die meisten scheitern. Und ich habe überlegt, wie kann man es ändern? Ich weiß, das soziale Entschädigungsrecht ist da und der Politik, und das kann ich auch verstehen, fällt es natürlich schwer, sich auf den Gedanken einzulassen, eine Gruppe dort rauszulösen. Mhm. Aber ich habe viel mit der Bundeswehr seltsamerweise zu tun, mit verschiedenen Themen, auch zum Beispiel mit dem Thema Härtefallfonds. Und da gibt es eben eine andere Regelung. Das ist jetzt zu kurz, das zu erklären. Mhm. Aber diesen Mechanismus könnte man sich zu eigen machen, indem man sagt, ja, das ist eine besondere Gruppe. Da hat man gleich das politische Argument auch. Der Staat hat hier eine besondere Fürsorgepflicht für die Soldaten übernommen, die er gleichzeitig auch für die Opfer der SBZ- und SED-Diktatur im Einigungsparagraf Artikel 17 übernommen hat, sodass auch die Legitimation also durchaus gegeben wäre und die Präzedenz, die man befürchtet, gar nicht so folgen würde. Und das würde für den Fall, für die Gruppe, die ich vertrete, bedeuten, wir hätten am Ende so eine Art Katalogmodell. Wir hätten hier Ereignisse wie die Depression, die posttraumatische Belastungsstörung, die Angststörung, auch körperliche Erkrankungen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Diagnose von einem Facharzt, der eben genau sagt, auf der einen Seite haben wir das Erlebte. Ja. Wir haben die Haft, die Zersetzungsmaßnahme, den Jugendwerkhof. Und auf der anderen Seite haben wir eine Diagnose wie die posttraumatische Belastungsstörung, die Angststörung, die Depression. Und dann, bis zu einem Grad der Schädigung von 30, bräuchte der Betroffene das nicht mehr nachzuweisen. Denn wir sind
es wird angenommen, dass das zusammenhängt.
Also eine kriterienbasierte, konkrete Vermutungsregelung. Und diese,
wie es auch bei Soldaten ist, die im Einsatz waren und oder
posttraumatischen Belastungsstörungen. Diese Regelung, dafür brauchte man nicht mal ein eigenes Gesetz. Das könnte man im bestehenden Unrechtsbereinigungsgesetz einfach implementieren.
Das fordern Sie jetzt noch? Oder
fordere ich. Das ist auch eine meiner größten Forderungen tatsächlich. Und was auch noch die Sache plausibler macht, dass wir natürlich heute auch sehr viel weiter sind mit der Forschung. Mhm. Es gibt in der Charité eine Forschung zu SED-Unrecht, zu den Auswirkungen der Verbund gesundheitliche Langzeitfolgen, wo die Unis Jena, Rostock, Leipzig, Magdeburg verbunden sind, haben dazu geforscht, sodass wir heute da auch in einer ganz anderen Situation sind als noch vor 30 Jahren, die belegt, ja, es ist so.
Also Sie kämpfen da an vielen Punkten, die Sie auch fordern in Ihrem aktuellen Jahresbericht, den Sie jetzt veröffentlichen. Wir sind gespannt, was sich in den nächsten Jahren da weiter tun wird. Dankeschön, die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Rode.
Und das war ein Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.